Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Und da sind wir wieder, der Podcast. Und ich freue mich wieder total, heute bei euch sein zu können. Und ich verspreche euch, dass es richtig schön wird, dass wir viele, viele interessante Themen haben werden, über die ich mich sehr freue in dieser Woche. Ich habe einiges erlebt am Wochenende. Ich kann euch sagen, es war eines der schönsten und auch eines, ich will mal sagen, härtesten Wochenenden meines Lebens, organisatorisch gesehen. Wir hatten ja Kinderkommunion und es war ein wundervolles Fest. Es war ein wunderschöner Tag. Es fing schon mit einer total festlichen Messe an. Die Kinder waren super aufgeregt und total glücklich und wir haben dann zu Hause gefeiert. Ich hatte das ganze Haus voll, waren so 23 Leute da und ich sag euch, so 23 Leute, die erfordern schon einiges an Logistik. Also mein komplettes Wohnzimmer war ausgeräumt. Mein ganzes Wohnzimmer befand sich auseinandergenommen in meinem Büro. Da konnte man nicht mehr rein. Also da war wirklich alles dicht. Ich bin auch draußen geblieben. Und ja, das war schön. Wir haben alles ganz festlich eingedeckt und ich habe mir ganz viel Mühe bei der Tischdeko gegeben. Wir hatten ein fantastisches Essen und es war ein herrlicher Tag. Kann ich nur empfehlen, aber jetzt so heute, am Freitag, bin ich endlich wieder da, wo ich eigentlich sonst immer bin in meinem Zuhause. Also ich weiß jetzt wieder, wo alles ist. Ich finde alles wieder. Ich muss nichts mehr suchen. Also es war schon stramm. Man macht das viel zu selten. Eigentlich macht man es viel zu selten, weil dann hätte man nämlich auch ein bisschen mehr Übung da drin. Ich habe mir vorgenommen, ich feiere demnächst nochmal so einen Geburtstag zu Hause oder so. Das ist auch eine schöne Sache, habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Gut, jetzt gucken wir mal, was ich heute so für euch habe. Ich bin nicht viel zum Lesen gekommen. Deshalb habe ich ein bisschen vorgearbeitet und habe letzte Woche gleich zwei Bücher auf einmal gelesen, also vorletzte Woche. Und das Buch der Woche kommt von Nell Leischon. Das ist ein sehr spezielles Buch. Also entweder man liebt das sofort oder man legt es weg. Es heißt Die Farbe von Milch. Und die Erzählerin des Buches ist eine Bauerstochter im England des 19. Jahrhunderts. Die ist intelligent, aber ungebildet. Und in dem Roman lesen wir ihre Worte. Und die sind manchmal schlicht oder auch ungelenk, aber eben immer wahr. Und irgendwie wird man damit sofort reingezogen in das Buch und in die Geschichte von Mary, die mit ihren Schwestern auf dem Hof des Vaters schuftet. Mit 15 wird sie in den Haushalt des Pfarrers geschickt, damit sie sich um dessen kranke Frau kümmert. Und Mary zieht die Aufmerksamkeit aller Familienmitglieder auf sich, aber dann stirbt die Pfarrersfrau. Die ersten Sätze: Dies ist mein Buch und ich schreibe es eigenhändig. Es ist das Jahr des Herrn 1831 und ich bin 15 geworden und sitze an meinem Fenster und kann viele Dinge sehen. Ich kann die Vögel sehen, die den Himmel mit ihren Schreien erfüllen. Ich kann die Bäume sehen und die Blätter. Und jedes Blatt hat Adern, die über seine Oberfläche laufen. Und die Rinde jeden Baumes hat Risse. Ich bin nicht sehr groß und mein Haar hat die Farbe von Milch. Mein Name ist Mary und ich habe gelernt, ihn zu buchstabieren. M-A-R-Y. Ich will erzählen, was passiert ist, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu hastig vorpresche wie die Kühe am Weidegatter, denn sonst komme ich in Stolpern und Falle. Und außerdem will ich anfangen, wo jeder vernünftige Mensch anfangen sollte, und zwar am Anfang. Also ich habe Mary sofort in mein Herz geschlossen. Sie hat mir einerseits leid getan, weil sie nichts in ihrem Leben selber entscheiden durfte. Andererseits habe ich ihre Stärke bewundert, denn sie wehrt sich gegen das, was ihr aufgedrückt wurde. Und das genau führt mitten rein in eine Katastrophe. Das ist ein seltsamer Roman mit einer Sprache, an die man sich gewöhnen muss. Aber genau diese Sprache macht ihn so authentisch und führt uns in eine andere Welt. Eine Welt vor fast 200 Jahren, in der die Frauen nichts zu sagen hatten. Die Farbe von Milch von Nell Leischon ist im Eisele Verlag erschienen und ich finde, man sollte dieses Buch unbedingt lesen. Vielleicht auch deswegen, weil man dann sich wieder erinnert, wie gut es ist, genau jetzt in dieser Zeit geboren zu sein und nicht 200 Jahre früher. Von 200 Jahre später will ich gar nicht reden. Aber das ist wirklich schon wahr, wenn man sich in so eine Zeit zurückversetzt, dann denkt man, Mensch, das sind 200 Jahre. Aber was sind 200 Jahre für unsere ganze Weltgeschichte? Irgendwie gar nichts, so ein Mückenschiss sozusagen. von Martina. Diese Woche war Welthundetag. Also ich fand, das ist ein richtig guter Anlass, um die Post von Martina mal an meine Freunde zu richten, also an meine bellenden Freunde. Ihr wisst ja, ich bin ein Hundenarr. Ich liebe Hunde aller Couleur und Größe. Gut, bei so ganz großen, ganz mächtigen gehe auch ich so einen Schritt zurück. Ich bin eher so die Kleinhundemama. Und mit meiner Itchy, das ist ja ein Keuker, ein holländisches Keukerhondchen, die ist so 42 Zentimeter Schulterhöhe, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Die hat auch echt kawuppdicht, also die ist richtig stark. Auch das musste ich mich erstmal wieder, da musste ich mich auch wieder gewöhnen, weil die beiden kleinen alten Hunde, die ich habe, Leni und Emil, die wiegen 1,8 und 2,5 Kilo. Also ich meine, könnt ihr euch vorstellen, wenn dann plötzlich neben dir ein 13 Kilo Hund rennt, dass du denkst, wow, da ist aber was hinter. Ja, da ist wirklich was hinter. Die Itchy ist also tatsächlich ein Hund, der sehr lebendig ist, der ganz viel lernen will, mit der ich auf Agility, jetzt habe ich mit ihr Agility angefangen, ihr wisst schon, diesen Hundesport, wo die so durch Tunnel laufen und so Slaloms laufen und über Hürden springen. Sehr lustig, muss ich euch demnächst mal von erzählen, weil mein Hund ist schnell, ich nicht. Was für Agility nicht ganz so optimal ist. Aber nur gut, auch ich lerne noch. Also Post von Martina in dieser Woche an die Hunde. Liebe Hunde, diese Woche war Welthundetag und ich habe mich gefragt, ob ich einen speziellen Tag brauche, um euch zu feiern. Ich feiere euch nämlich täglich. Ihr seid für mein Leben so wichtig und unverzichtbar. Ich könnte viele Dinge aufzählen, die ihr mir schenkt. Da ist dieses warme Gefühl, wenn ich euch berühre oder ihr euch in meinen Arm kuschelt. Da ist der große Spaziergang jeden Tag, an dem ich richtig abschalten kann und den ich ohne euch nicht machen würde, zumindest meine ich jeden Tag. Da ist der Stolz, wenn meine Große beim Agility besonders gut aufpasst. Da sind die netten Gespräche, die ich führe, wenn ich andere Hundebesitzer treffe. Da sind die Nächte, in denen ich eure warmen Körper neben mir spüre, meine 13 Jahre alte Leni-Oma schnarchen höre und in denen ich mich ganz auf eine ganz besondere Art geborgen fühle. Da ist dieses typische Lächeln in meinem Gesicht, wenn ihr euch freut, dass ich nach Hause komme. Und ganz ehrlich, keiner, wirklich keiner, freut sich so sehr, wenn ich nach Hause komme wie ihr. Das ist mal Fakt. Natürlich habe ich auch Sorgen um euch, um den kleinen Emil zum Beispiel. Der ist jetzt 12 und er sieht fast nichts mehr. Er wird blind und wir müssen ganz vorsichtig mit ihm sein, denn er kommt mit dieser Behinderung gar nicht gut klar und fürchtet sich viel. Ich habe Angst vor dem Tag, an dem ihr mich verlassen müsst. Und aus dem Leben mit zwei alten Hunden weiß ich, was es heißt, langsam, ganz langsam Abschied zu nehmen. Und dennoch möchte ich nichts missen, auch nicht den Schmerz und die Angst um euch. Denn das ist Liebe. Und Liebe zeigt ihr mir jeden Tag. Aber das größte Geschenk, das ihr mir macht, ist die Lebensfreude. Hunde haben diese Gabe, die es ihnen möglich macht, diese Lebensfreude auf ihre Menschen zu übertragen, wenn die sich darauf einlassen. Wer einen jungen Hund beim Springen über eine Wiese zuguckt, der weiß, was ich meine. Lebe jeden Tag. Lebe immer im Jetzt. Vergiss, was gestern war. Denke nicht an morgen. Das bringt ihr uns bei und dafür danke ich euch. Liebste Grüße, eure Martina. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich finde, dass Hunde einem unfassbar viel Lebensfreude geben und einem auch unfassbar viel beibringen können. Diese Woche habe ich gelesen, dass Barbara Streisand auch einen Hund hat, einen quasi neuen Hund, und dass sie ihn mehr liebt als viele ihrer Männer, hat sie gesagt. Kann ich nachvollziehen. Kann ich echt nachvollziehen. Je nachdem, wie die Männer von Frau Streisand so waren, kann ich es verstehen. Und damit sind wir in der Promi-Welt. Und da geht es um den letzten RTL-Bachelor, Dominik Struckmann. Der scheint tatsächlich das ganz große Liebesglück gefunden zu haben. Mit seiner Anna wohnt er inzwischen zusammen und die beiden lassen ihre Fans regelmäßig bei Facebook und Insta an ihrem Glück teilhaben. Ich bin so happy wie noch nie in meinem Leben, hat der Bachelor verraten. Und ich würde dann mal sagen, alles richtig gemacht, lieber Dominik. Schauspielerin Megan Fox hat diese Woche ihre Fans geschockt. Sie trank nämlich das Blut ihres Verlobten und das ist kein Witz. Bei der Verlobung haben sie Ja zueinander gesagt und nicht etwa Ringe ausgetauscht oder so, sondern sie haben jeweils das Blut des anderen getrunken. Okay. Ich glaube ja, dass Frau Fox ihre Rollen in Horrorfilmen wie Jennifer's Body oder Till Death ein ganz klein bisschen zu Kopf gestiegen sind. Anders kann ich mir dieses Gemetzel nicht erklären. Die Frau von Justin Bieber, Hailey Bieber, war ja im März ganz plötzlich im Krankenhaus. Und jetzt hat sie erzählt, dass sie einen Mini-Schlaganfall hatte, ein Blutgerinnsel im Gehirn und das mit 25. Jetzt hat sie erzählt, was passiert ist. Sie hat nämlich ein Loch im Herzen und das Loch kommt noch aus der Zeit, als sie als Embryo im Mutterleib war. Das ist einfach nicht richtig zugewachsen, das hat keiner gemerkt. Und Hailey war schwer geschockt und redet nicht gerne über den gruseligsten Moment ihres Lebens, wie sie sagt. Die OP ist reibungslos verlaufen, das Loch im Herzen wurde geflickt und Hailey genießt ihr Leben jetzt noch mehr als zuvor. Ich kann das verstehen. Muss man sich mal vorstellen, wenn du plötzlich gesagt kriegst, dass du ein Loch im Herzen hast und dass deshalb, dass ein Blutgerinnsel im Gehirn deshalb entstehen konnte. Das ist wirklich ein massiver Schock. Also da bewundere ich sie echt, dass sie jetzt schon wieder so gerade steht und sagt, boah, es war wirklich gruselig, aber ich habe das geschafft. Jemand, der auch ganz viel in seinem Leben geschafft hat und der eine Kindheit hatte, die nicht immer, ja, ich sag mal, glücklich war, die zwar viel Sonnenschein hatte, aber auch ganz dunkle Seiten, ist H.P. Kerkeling. Und H.P. hat seine Biografie ja geschrieben, Der Junge muss an die frische Luft, und das Ganze wurde auch verfilmt. Jetzt bin ich ja bei Verfilmungen immer so ein bisschen skeptisch, aber dieser Film, der ist richtig gut gelungen, kann ich euch sagen. Ein ganz großartiger Film, der diese Woche bei Sat.1 kommt, und es sind wundervolle deutsche Schauspieler dabei. Und es geht eben um diese Ruhrpott-Familie, in der der 9-jährige Hans-Peter aufwächst und in der er alle mit seinen Faxen zum Lachen bringt. Es ist Anfang der 70er und ich habe mich so oft an meine Kindheit erinnert gefühlt. Da war so dieser eine Moment, wo die so den Kühlschrank aufgemacht haben und haben so eine Tüte Milch rausgenommen. Das werden die Kids von heute nicht mehr kennen. Das war in den 70ern so. Die Milch war in so Plastik-Schlabbertüten und damit die nicht so rumschlabberte, gab es so Behälter, in die du diese Tüte reingesetzt hast. Das ist so gewesen. Und als sie das gemacht haben in dem Film, habe ich so meinem Mann gesagt, oh, guck mal, die Milchtüten, so kenne ich die auch noch. Er natürlich auch. Also, der kleine HP hat ein komödiantisches Talent und er belauscht die Klatsch- und Tratsch-Geschichten im Laden seiner Oma Enne und parodiert das Ganze später so gut, dass seine Familie vor Lachen am Boden liegt. Aber es ist nicht immer alles eitel Sonnenschein da. HPs Vater ist Schreiner, muss oft auf Montage und dann lasten Hausarbeit und Erziehung der Kinder auf seiner Mutter Margret und die ist oft überfordert und fühlt sich depressiv. Hans-Peter versucht verzweifelt, sie aufzuheitern, aber die Mutter rutscht immer tiefer in die Dunkelheit. Eines Abends nimmt sie sich das Leben. Sie verliert das Bewusstsein, während ihr Sohn den Ernst der Lage nicht richtig einschätzen kann und neben ihr im Bett einschläft. Als der Vater morgens von der Nachtschicht kommt, ist es zu spät. Den Jungen verändert das natürlich. Aber auch in dieser tiefen Krise fängt ihn die Großfamilie auf. Seine Großeltern ziehen zu ihm ins Haus und übernehmen die Erziehung des Jungen, während der Vater weiterarbeiten muss. In der Schule bekommt er dann die Hauptrolle in einem Theaterstück und damit ist die Wahl seines Berufes gesetzt. Ich liebe diesen Film und ich liebe auch dieses Buch. Das ist so anrührend und man lacht in der einen Sekunde und in der nächsten weint man ganz bitter. Der Junge muss an die frische Luft, kommt auf Sat.1, gibt's auch ganz bestimmt da in der Mediathek und ist wirklich ein Film, den ich euch nur empfehlen kann. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann sucht den euch mal raus. Es ist ein fantastischer Film. Ein Film, wo du wirklich denkst, mein Gott, das wusste ich über den Mann gar nicht. Das ist ein so brillanter Comedian und diese Schwere aus seiner Kindheit und der Versuch eben vor allen Dingen seine Mutter zum Lachen zu bringen, das hat ganz bestimmt ganz viel dazu beigetragen, dass er eben genau das geworden ist, was er heute ist. Toller Film, toller Mann, tolles Buch. Ich komme zu einem anderen Mann, den ich bewundere und den ich ganz schön toll finde und der mein Gast in dieser Woche ist. Gerd Fitzenmeier ist Journalist und lebt als freier Autor in Berlin. Er schreibt über Themen wie Verbraucherschutz, Ökologie, Umwelt und Klimaschutz. Außerdem berät er Verbände, Parteien und Unternehmen. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, lieber Herr Fitzenmeier.
Hallo Frau Straten.
Das Thema Klimaschutz, das Thema Energiesparen, Artenschutz, das sind ja nicht unbedingt die Lieblingsthemen der Leute, denn die bedeuten ja in jedem Fall auch eine Einschränkung, zumindest wird das oft so empfunden. Die Aufgabe kommt einem oft so gewaltig vor, dass man sich als winzig kleines Rädchen sieht, das nichts ausrichten kann. Das ist der falsche Ansatz, oder?
Zumindest glauben wir das. Wir gehen davon aus, dass es ganz viele kleine Schräubchen gibt, an denen man drehen kann, um was zu verändern. Und man muss vielleicht vorweg dazu sagen, es geht nicht um die Rettung der Welt. Mhm. Also die Erde hat schon viele Klimaveränderungen erlebt im Laufe ihres Bestehens, und die waren zum Teil sehr viel schlimmer oder größer wie jetzt gerade. Also es geht nicht darum, dass wir die Welt retten, sondern wir können aber auf jeden Fall mit kleinen Maßnahmen und vor allem mit einem bewussten Leben eine weitere Erderwärmung behindern. Ne?
Ganz oft hört man ja auch, dass das ja nichts nützen würde, wenn man selber weniger reist oder keine Avocados mehr isst, solange die da oben nichts ändern. Stimmt das denn?
Naja, natürlich gibt es die großen Hebel, das ist völlig richtig, aber uns geht es jetzt, und deshalb haben wir das Buch auch gemacht, um die vielen kleinen Dinge, die es auch gibt. Und da gibt es eben schon eine ganze Reihe von Dingen, die jeder von uns anpacken kann und wo er selber was verändern kann. Und letzten Endes geht es einfach auch darum, das eigene Bewusstsein zu verändern.
Was glauben Sie denn, wann gelingt der Klimaschutz?
Der gelingt dann, wenn wir uns alle bewusst sind, dass jeder seinen Teil beitragen kann, und wenn wir alle zusammen aktiv daran arbeiten, dass es dem Klima besser geht und die Erde nicht weiter aufheizt.
Und was würden Sie jemand sagen, der sagt, das ist ja alles quasi nur hysterisch, was ihr macht?
Schwierig. Also hysterisch ist es bestimmt nicht.
Ja.
Weil ich glaube, dass man wirklich mit diesen kleinen Veränderungen auch was bewirken kann. Es geht darum, nicht die Welt zu retten. Mhm. Das wäre, glaube ich, wirklich zu viel. Und deshalb wäre das auch der falsche Ansatz, weil das schaffen wir nicht. Und deshalb wäre da der Frust groß. Mhm. Und ich denke aber, mit den kleinen Maßnahmen, da ist eben die Gefahr sehr viel kleiner, dass wir hinterher frustriert sitzen und sagen, wir haben nichts zu verändern.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Die meisten von uns haben beim Thema Klimaschutz schon mal die Augen verdreht. Kein Fleisch, kein Flugzeug, dafür kältere Duschen und das Fahrrad anstelle des Autos. Und immer den persönlichen CO2-Fußabdruck im Auge behalten. Das kann ganz schön anstrengend sein und widerstrebt einem zumindest so mal im ersten Wurf, weil man müsste sich ja ein bisschen einschränken. Oder was noch schlimmer ist, da sind wir ja meistens echt stur alle, wir müssten etwas verändern. Mein Gast der Woche ist der Journalist Gerd Pfitzenmeier. Der hat ein tolles Buch zu diesem Thema geschrieben. So geht Klimaschutz, heißt das, und ist bei Ellert und Richter erschienen. Und darin gibt es Tipps und verständliche Erklärungen zum Thema. Lieber Herr Pfitzenmeier, ist Klimaschutz zurzeit die wichtigste Aufgabe, die wir hier haben?
Ob es zurzeit die wichtigste ist, ich weiß es nicht. Angesichts der politischen Ereignisse, die wir haben, gibt es sicherlich drängende Probleme. Aber es ist auf jeden Fall das Thema, was wir nie aus dem Auge verlieren dürfen und wo wir dran arbeiten müssen.
Nennen Sie uns doch mal ein paar Beispiele, wie unser Lebensstil den Klimawandel prägt.
Naja, Sie haben es vorher ja in der Anmoderation selber angeführt. Das ist unsere Art, wie wir reisen, wie wir unsere Mobilität organisieren. Das ist die Art, wie wir essen. Ja, das tägliche Verhalten, wie wir unsere Wohnung heizen oder wie wir die Wäsche waschen. An all diesen kleinen Schräubchen kann man drehen und was verändern.
Das Problem ist ja nur, wenn man das jetzt macht, dann denkt vielleicht der ein oder andere, ja schön, ich mache das jetzt und mein Nachbar macht nichts. Das müsste ja eigentlich so ein bisschen gesteuert sein, oder?
Ja, das ist richtig. Also eigentlich müssten wir alle das machen, aber irgendeiner muss anfangen. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen mit dem Buch. Deshalb haben wir diese 50 Tipps, die auch alle ganz leicht nachzumachen sind oder wo man mitmachen kann und die Frustrationsgrenze einfach niederhält.
Wir nehmen mal das Beispiel, das mit dem Reisen. Jetzt geht's ja demnächst wieder los. Wir dürfen hoffentlich endlich dann mal wieder reisen. Ja. Was kann ich da verändern zum Beispiel?
Die meisten sagen ja, lieber nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen, lieber die Bahn nehmen. Das ist richtig. Also die einmal in den Flieger steigen, ja, macht die Bilanz, die CO2-Bilanz einfach kaputt, weil zu viel freigesetzt wird. Es gibt bestimmt Alternativen für ganz viele Reisen. Ich kann das Fahrrad nehmen, ich kann mit dem Zug reisen, ich muss auch nicht immer rund um die Welt reisen, um einen schönen Urlaub zu verbringen. Das kann ich auch in Deutschland machen. Da gibt es viele schöne Ecken, die man sich angucken kann. Auf all solche Dinge wollen wir einfach hinweisen. Mhm.
Klimaschutz ist ja auch Artenschutz. Warum?
Ja, die beiden Dinge gehören auf jeden Fall zusammen. Wir glauben nicht, dass das eine losgelöst vom anderen sein kann. Es gibt die kontroverse Diskussion, Ausbau von Windkraft zum Beispiel schadet vielen Vögeln, weil die da zwischen die Rotorblätter geraten und ums Leben kommen. Das kann man sicherlich, wenn man es richtig und anders plant, verhindern. Und es darf kein Widerspruch aufgebaut werden zwischen Artenschutz und Klimaschutz.
Was sagen Sie Leuten, die von einer Klimaschutzhysterie sprechen und die lieber erst noch ein bisschen abwarten wollen?
Ich glaube, abwarten ist genau der falsche Weg, weil das Klima erwärmt sich und es ist ein dauernder Prozess und wir haben sie in den letzten Jahren ja gemerkt, auch in Deutschland, dass die Sommer wärmer werden, dass die Sommer trockener werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite im vergangenen Jahr die Flutkatastrophe, die es gab. Das sind die extreme Wetterlagen, die kommen letzten Endes ausgelöst durch eben die heißere Temperatur.
Lassen Sie uns doch mal über das sprechen, was jeder von uns tun kann. Also ich rede immer wieder gerne über die Vorgärten. Also ich wohne in einem kleinen Ort und Sie glauben nicht, wie viele Vorgärten quasi betoniert sind. Mal abgesehen davon, auch wenn ich mich jetzt hier in Kopf und Kragen rede, dass ich das nicht schön finde. Es ist aber auch ganz schlimm für unsere Arten und damit im Prinzip auch fürs Klima, oder?
Ja, also betonierte Flächen sind sowieso das Allerschlimmste, weil dadurch, auch wenn es dann regnet, der Regen nicht im Boden versickern kann. Genauso schlimm sind diese modernen Kiesgärten, wo die Leute lieber, statt sich eine Pflanze in den Vorgarten zu holen, Steine auslegen und glauben, damit sei es pflegeleichter. Was natürlich trugschluss ist, weil auch zwischen diesen Steinen kommt Gras und sowas durch. Mhm. Also das müssen wir trotzdem wegmachen. Es sieht aber nicht schön aus und es verhindert vor allem, dass wir Pflanzenvielfalt haben, die wiederum wichtig ist für Insekten. Und Insekten ist wichtig für die Bestäubung von weiteren Pflanzen, letzten Endes für unsere Ernten. Und da sieht man den Zusammenhang zu unserer eigenen Ernährung.
Genau. Und deshalb ist der Vorgarten, finde ich, auch ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, das könnte man ja jetzt mal in Angriff nehmen im Frühjahr. Vielleicht gestalten wir den doch ein bisschen anders. Dann hat man ja schon einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet, der nicht ganz so weh tut wie kalt duschen, oder?
Ja, also manche behaupten ja auch, kalt duschen sei gesund.
Ja, ja, ich weiß.
Aber es ist sicherlich richtig.
Das sind eben auch genau die Tipps, die Sie in dem Buch haben. Das fand ich eben sehr schön, dass das nicht die ganz großen Dinge sind, sondern dass es Kleinigkeiten sind. Zum Beispiel haben wir früher ganz oft gemacht, heute ist es total aus der Mode, das Ausleihen. Ob das jetzt der Schlafsack für den Urlaub ist oder das Auto. Warum ist das Ausleihen, habe ich in Ihrem Buch wieder mal mich erinnert, so ein wichtiger Klimaschutzbaustein?
Ja, ganz einfach, weil wenn Sie was ausleihen, heißt es, es ist schon mal von jemand anders gekauft worden, der es im Moment nicht braucht. Das kann man ausleihen und weiterverwenden. Das erspart uns, dass man neues Produkt herstellt, was verbunden ist mit Energieverbrauch, mit Material und also Ressourcenverbrauch. Und all diese Dinge kann man einschränken, indem man sich gegenseitig die Sachen ausleiht. Ganz einfacher Punkt zu lösen, ohne große Investitionen.
Ja, und vor allen Dingen liegt der Schlafsack dann nicht bei mir zu Hause rum, sondern bei dem anderen. Den bringe ich ja wieder zurück.
Kommt noch dazu. Es geht einfach darum, das Bewusstsein zu schaffen.
Ich spreche heute mit dem Journalisten und Buchautor Gerd Fitzenmeier über Klimaschutz. Und wenn wir auf die aktuelle Situation gucken, den Krieg in der Ukraine und unser Energieproblem, dann muss ich das jetzt fragen. Herr Fitzenmeier, wenn wir eher in regenerative Energie gesetzt hätten und deren Ausbau weiter und schneller vorangetrieben worden wäre, wären wir dann vielleicht heute unabhängiger von Russlands Gas, oder?
Also, das ist anzunehmen, ja.
Was macht das mit Ihnen? Sie sind ja ein Mensch, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Denken Sie da nicht, oh Mann, das hätten wir jetzt echt verhindern können?
Ja, nur die Entscheidungen, die haben ja andere getroffen erstmal. Die Abhängigkeit, da ist einfach was Grundsätzliches falsch gelaufen. Der Ansatz zu glauben, wenn wir mit den Leuten Handel treiben, dann wird schon kein Krieg mehr entstehen. Das war eine schöne Vision, die stellt sich jetzt heraus, mit Leuten, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, kann man sowas zwar als Vision entwickeln, aber es wird nicht umsetzbar sein. Auf der anderen Seite denke ich, wir haben die Chance, jetzt einfach schneller umzusteigen auf regenerative Energieerzeugung. Die Politik bemüht sich ja. Ich hoffe, es gelingt, weil das ist der einzige Weg, wie wir das Problem lösen.
Was sagen Sie denn den Menschen, die jetzt noch schnell ein paar Atomkraftwerke bauen wollen, weil wir dann ja unabhängig werden?
Das löst auch das Problem nicht. Atomkraftwerke haben das Problem, dass wir da über mehrere hunderttausend Jahre, wenn nicht sogar Millionen Jahre, strahlenden Atommüll hinterher übrig haben. Und das ist ein mindestens genauso großes Problem, was wir nicht lösen können.
Letzte Frage an Sie mit dem Thema. Habe ich mich in letzter Zeit oft beschäftigt. Warum sind Elektroautos nicht so klimafreundlich, wie man vielleicht annehmen könnte?
Na, weil Elektroautos nur dann wirklich klimafreundlich sind, wenn der Strom, mit dem sie fahren, mit dem die Batterie aufgeladen wird, tatsächlich grüner Strom ist, also von Sonne oder Wind erzeugt wird. Das ist heute nicht der Fall.
Na, umweltfreundlich. Das stimmt nicht ganz, weil bei uns war die Frage, ob man sich so eine, um das Auto aufzuladen, ans Haus baut. Das wurde ja staatlich gefördert letztes Jahr. Und da ging es nur, wenn man mit grünem Strom quasi dann das Auto auflädt. Nur dann bekam man diese Förderung. Das heißt, man musste erstmal, wenn man den nicht hatte, den Anbieter wechseln.
Eben. Das unterstreicht aber genau das, was ich gesagt habe. Es ist nur dann umweltfreundlich oder klimafreundlich, wenn wirklich der Strom auch mit regenerativer Energie erzeugt wird.
Ne? Und die Akkus?
Der Akku selber ist ein großes Problem. Wenn Sie heute wissen, wo das Lithium abgebaut wird, vorwiegend in Südamerika, ganze Landstriche werden da verwüstet, ist auch das ein riesiges Problem. Also es ist nicht so umweltfreundlich. Es gibt eine Untersuchung, die, glaube ich, der WDR mal gemacht hat vor, einiger Zeit. Die haben festgestellt, dass man mit einem Elektroauto wirklich viele, zehntausende Kilometer fahren muss, damit quasi der ökologische Fußabdruck wieder kleiner wird.
Ja, genau. Herr Fitzenmeier, das bedeutet, wir gucken uns das alles ganz genau an, wenn wir ein Auto uns jetzt anschaffen sollten, sollen wir ganz genau hingucken. Und ich danke Ihnen für dieses tolle Gespräch. Ich kann Ihr Buch »So geht Klimaschutz« nur empfehlen. Ist bei Ellert und Richter erschienen und hat 50 Tipps, wie jeder von uns dabei helfen kann, dem Klimawandel zu begegnen. Und zwar, das hat mir besonders gut gefallen, ohne den moralischen Zeigefinger, sondern mit wertvollem Wissen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen jetzt noch einen ganz schönen Tag.
Ich danke Ihnen.
Ja, ganz wichtiges Thema, Klimaschutz. Und ich gebe offen zu, auch mir fällt das schwer. Also ich bemühe mich, mich daran zu halten und ein bisschen saisonaler zu kaufen, zum Beispiel die Heizung ein paar Grad runterzudrehen oder mal mit dem Fahrrad zu fahren. Darüber hat mein Mann sich letztens kaputt gelacht, weil ich meinte, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zum Bäcker. Und er so, was ist mit dir los? Ja, aber echt, wer braucht für die paar Meter eigentlich das Auto? Gut, also weites Feld, großes Thema und da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben. Hier ist es jetzt leider schon vorbei, also Podcast zu Ende. Was ich noch für euch habe, ist der Spruch der Woche. Der ist so ein bisschen frech und eigentlich auch ein bisschen härter, finde ich, aber sehr wahr. Weißt du, was eines der besten Gefühle ist, wenn du merkst, dass dir etwas egal wird, was dich eine Ewigkeit fast aufgefressen hätte? Das ist echt schon hart, ne? Das ist ja manchmal so, dass man an Dingen hängen bleibt, kleben bleibt, die man nicht aufgeben will, die einen aber auf die Dauer kaputt machen. Egal, ob das ein Job ist, eine Liebe, eine Beziehung, ein Verhältnis zu einem anderen Menschen, egal ob Freund oder Verwandter, was auch immer es ist, etwas, das man eigentlich längst hätte loslassen sollen und an dem man immer noch festhält. Und in dem Moment, wo man dann loslässt, stellt man plötzlich fest, boah, fühlt sich das gut an. Warum habe ich das nicht längst getan? In diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. Samstags von 13 bis 17 Uhr in der Martina Straten Show auf Radio Salü. Und in diesem Podcast. Und dieser Podcast, das ist der Clou, der kommt immer schon freitags. Und da könnt ihr halt quasi schon ein bisschen eher mir lauschen und gucken, was ich in dieser Sendung für Themen habe. Also, der Podcast, den gibt's überall da, wo es gute Podcasts gibt. Habt ihr ja gefunden, sonst könntet ihr mich ja jetzt nicht hören. Nächste Woche Freitag wieder. Ich freue mich auf euch. Und bis dahin, passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.